Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen zur 57. Ausgabe des Schaubefehl-Podcast, euer Podcast rund um Filme, die so gemeinsam in einem Podcast selten zu hören sind. Bei mir, wie üblich, in der Digitalleitung, der liebe Matze.
Hallo. Im Normalfall schon. Ich glaube aber bei der heutigen Paarung, ich glaube, die sind nicht so weit auseinander wie manch anderer unserer Filme.
Das stimmt. Zwar auch genremäßig doch, also nicht komplett zusammen, aber stimmt schon. Da hatten wir durchaus obskurere Paare, das stimmt. Und heute auch mal nicht, wie wir jetzt schon einige Male hatten, quasi aus Versehen, selbes Jahrzehnt, wenn nicht sogar selbes Jahr, hatten wir wirklich kurioserweise einige Male, obwohl wir wirklich ja vorher immer nie drüber sprechen, was wir uns auftragen. Heute liegen wir gute 14 Jahre auseinander, was die Filme angeht. Und ja, aber du hast schon recht, es gab durchaus schon obskurere Zusammenstöße an Filmen heute. Aber ja, heute zwei Filme, die beide auf ihre Art, kann man fast ein bisschen sagen, natürlich schon als moderne Klassiker gelten. Mhm. In diversen Gruppen geliebt beide. Vielleicht bei dem einen mehr Konsens als noch beim anderen, aber durchaus beide ihren Stellenwert, kann man glaube ich schon mal so insgesamt festhalten. Und gerade bei dir, oder bei deinem Film, den du gucken musstest, ja, ich glaube, der hat auf jeden Fall nochmal das höhere Podest bestiegen, was so den allgemeinen Kultkonsens und glaube ich auch Lieblingsfilm vieler angeht. Aber ich bin gespannt, ob du ihn heute auch jetzt da bei dir ins Lieblingsfilmregal packen wirst oder nicht. Matze, was habe ich dir denn gegeben? Und ja, erzähl uns mal von deinem Film.
Ich habe geschaut Stand by Me, Geheimnis eines Sommers. In all our lives, there's a fall from innocence. A time after which we are never the same. Aus dem Jahre 1986. Und ich musste schon so ein bisschen grinsen, weil als ich bei Twitter geschrieben habe, so, ich gucke den jetzt, kam direkt die Nachricht, ja, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Und auch bei Discord kam ja auch die eine Nachricht, wie kann denn ein Filmfan noch nicht Stand by Me geschaut haben?
So, ja. Ja. Also mit dem Lieblingsfilm hatte ich bei mir halt eben auch. Deswegen konnte ich da schon ausmachen, okay, heute beide Filme gewisse Positionen, sag ich mal.
Ja, durchaus im allgemeinen Popkulturkanon durchaus beliebte Streifen. Mhm. Regie geführt hat Rob Reiner, den kennt man unter anderem noch von einem sehr, sehr diversen Portfolio. Harry and Sally oder Misery, den ich ganz, ganz dringend mal wieder gucken muss. Der steht hier immer noch im, ich hab mir den irgendwann mal aus UK geholt und steht dann ungesehen im Regal.
Den mag ich auch gerne, ja.
Ich weiß auch noch, dass ich den richtig, richtig gut fand, als ich den damals geguckt habe. Und wir hatten ihn schon mal hier im Podcast. Hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Er hat nämlich damals Princess Bride gemacht, die Braut des Prinzen.
Ja, stimmt.
Du ja auch sehr, sehr gut fandest, wenn ich mich richtig erinnere.
Der war sehr unterhaltsam, ja.
Also absolut. Durchaus
ein. Und mit Misery ja ebenfalls Stephen King. Denn Stand by Me ist ja auch Stephen King, ja.
Ich nehme mir nicht meine weiteren Fakten weg.
I'm sorry.
Im Cast haben wir Will Wheaton, bekannt aus Star Trek und Big Bang Theory später. Den viel zu früh verstorbenen River Phoenix, diverse Filme, My Private Idaho oder auch als junger Indiana Jones in dem dritten Letzter Kreuzzug. Mhm. Dann haben wir Jerry O'Connell, der den etwas dicklicheren Jungen spielt. Und ich kannte den Namen und musste nachschauen, aber wir alle kennen Jerry O'Connell natürlich aus dem modernen Meisterwerk, was Kangaroo Jack ist.
Und Dutzende Nebenrollen irgendwie in welchen Genrefilmen. Ich muss auch sagen, bei O'Connell bin ich jedes Mal am erstauntesten mit der Wandlung. Also den kennst du ja wirklich überhaupt nicht.
Nee, überhaupt nicht mehr.
Well, Wheaton aber auch nicht.
Ja, Wheaton würde ich dir noch am ehesten sagen, aber O'Connell ist halt komplett anders. Corey Feldman, der hat ein Jahr vorher übrigens bei den Goonies mitgespielt. Folge 10, 9 oder 9 oder 10 war es, glaube ich, wie wir den besprochen haben. Und in zwei überraschenden Rollen, weil ich das nicht wusste, Kiefer Sutherland als King, als Bandenanführer mit geiler Föhnfriese.
Scooterfriese.
Ja. Und John Cusack, ein weiterer kleiner Überhang zur heutigen Folge, so insgesamt.
Ist mir dann auch aufgefallen, habe ich nämlich auch voll vergessen, dass der auch in Stand By Me drin ist. Ja.
Ist ja nur auch nur kurz, aber hat mich gefreut, den zu sehen. Wie du bereits meintest, das Ganze basiert auf einer Stephen King-Geschichte, die heißt Die Leiche. Ich weiß jetzt nicht, wo die genau erschienen ist. Ist wahrscheinlich auch in diesem ganzen Jahreszeitenzyklus mit drin, vielleicht. Keine Ahnung. Hat die Oscar-Nominierung für das best adaptierte Drehbuch bekommen. Hat den Oscar aber nicht gewonnen. Er ist überall verfügbar. Es gibt inzwischen auch eine Ultra-HD Blu-ray von Sony. Und was ich sehr, sehr interessant fand, ist, der Film wurde einmal 1998 geschnitten gezeigt im US-amerikanischen Fernsehen. Lief da im Vormittagsprogramm. Und es wurden wohl einige Dialoge und ich kannte sie vorher nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass sie bei Fans sehr, sehr beliebt ist. Eine kleine Erzählepisode innerhalb des Films, die doch dann sehr stark gekürzt wurde. Dazu dann später mehr. Auf der IMDb hat der Film eine gute 8,1 und auf Letterboxd ist er noch mal ein Stückchen beliebter, hat er eine famose 4,1. Und meine Erwartungen waren gedämpft. Denn ja, Klassikerstatus, viele lieben den. Kollege Sascha von Valle Nerdpool hat auch im Discord gesagt, dass er den auch selbst erst vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen hat und der auch da noch sehr gut für ihn funktioniert hat. Trotzdem bin ich ja vorsichtig mit diesen Coming-of-Age-Prototypen der 80er, einfach weil mir die Filme schon häufiger ein Schnippchen geschlagen haben. So gut Breakfast Club ist oder auch Ferris Bueller, ich bin mit dem Film nie so zu 100% warm geworden. Dementsprechend bin ich etwas mit, nicht Respekt, aber mit etwas Abstand einfach an Stand By Me reingegangen. Und worum geht es denn in diesem Film? Aus der OFDB vorgetragen die Inhaltsangabe von unserem guten alten Bekannten Moonshade. Manchmal frage ich mich ja, ob die den Podcast hören. Der Autor Gordon LaChance erinnert sich an den Sommer von 1960, als er noch ein Kind war. Er war mit drei Freunden, dem aus schlechter Familie kommenden Chris, dem halbtauben, leicht psychopathischen Teddy und dem etwas minder bemittelten Vern während des überheißen Sommers aufgebrochen, um die Leiche eines Schulkameraden zu sehen, die laut Angaben von einem Halbstarken im Hinterland nahe einer Eisenbahnstrecke liegt. Boah, das war ein langer Satz. Doch auch Chris' großer Bruder und seine Freunde sind hinter der Leiche her und so wird die Reise zu einem letzten Ausflug in die Kindheit, ehe die Zeit des Erwachsenwerdens unaufhaltsam über sie hineinbricht. Ich musste generell erstmal ein bisschen schmunzeln über den Aufhänger des Ganzen. Ich wusste, dass sie sich aufmachen, um eine Leiche zu suchen. Ich wusste allerdings nicht, dass sie sich dann denken, hey, und wenn wir die Leiche gefunden haben, dann kommen wir ins Fernsehen und werden berühmt. Yay! Also, okay, cool.
Ja, die Intention schwimmt so ein bisschen bei dem Film, ja.
Es ist halt so, bei 12-Jährigen kann ich das irgendwo noch nachvollziehen, dass dann irgendwelche halbstarken Assi-Gangs, das ist eigentlich auch denken, war so, okay, ja, do what you gotta do. Ich fand es allerdings sehr, sehr spannend, dass man im Grunde genommen ab der ersten Sekunde des Films merkt, welche Stimmung das Ganze haben wird. Denn man sieht den Gordy relativ früh schon als alten Herrn, der in einer Zeitung blättert und der daraufhin die Geschichte erzählt von seiner Jugend in der Kleinstadt Castle Rock. Ich bin jetzt im Kingverse nicht unbedingt großartig bewandert. Ich habe allerdings den Dunklen Turm gelesen und so ein bisschen was kennt man ja nun mal. Dementsprechend musste ich sofort, als er gesagt hat, er hat in Castle Rock gelebt, musste ich sehr, sehr dick schmunzeln. Das war irgendwie ganz witzig. Und man bekommt direkt diesen Kleinstadt-Flavor mit und dieses, es ist Sommer, es ist heiß, womit ich aktuell auch sehr gut connecten kann. Und generell schwingt überall dieser gewisse Grad an, einfach an Melancholie mit. Und das ist ja etwas, mit dem ich durchaus was anzufangen weiß, gerade dann im, ja, in Kombination mit den Coming-of-Age-Thematiken. Wir lernen dann die Gang kennen, mit die, ja, sich necken und aufziehen, wie es halt wahrscheinlich auch heute noch 12-jährige Jungs so tun. Und jeder hat allerdings sein Päckchen zu tragen, mehr oder minder. Der Einzige, der da nicht so unbedingt von betroffen ist, ist Vern, der allerdings dann seinen schlimmen älteren Bruder hat, der von dem er auch eher unfreiwillig erfährt, wo die Leiche dieses Jungen einfach liegt. Und die machen sich dann eben auf, um diese Leiche zu finden, weil sie sich denken, damit ja, also damit werden wir berühmt. Und sie rechnen das auch perfekt durch und sagen sich, okay, wir tun so, als ob wir zelten und wir nehmen das und das mit. Was vergessen sie? Essen. Wäre doch eigentlich, naja, es ist halt, an manchen Stellen muss ich schon so schmunzeln und denken, ja, okay, es ist jetzt einfach für die Geschichte da. Sie kommen dann zu, als erste größere Haltestelle an einen Rastplatz und Gordy geht dann einkaufen, was man vorher auch schon mitbekommen hat, dass sein größerer Bruder, der ein enormes Vorbild für ihn war, gestorben ist. Es wird nicht näher, ja, gesagt, wo das herkam, woran er gestorben ist, wenn ich mich recht entsinne, aber Gordy muss diesen Verlust verarbeiten. Und das ist auch das, was ihn im Grunde genommen zur Hauptfigur macht. Also Chris ist noch so der zweite Protagonist. Teddy und Vern fallen so ein bisschen hinüber, was ich aber auch nicht schlimm fand, denn ganz ehrlich, ich fand Teddy fürchterlich. Diese Type, dieses Trope finde ich einfach unangenehm. Dieser Militärsohn und der dann auch anscheinend wirklich irgendwie leicht einen weg hat mit diesem Zug ausweichen, relativ weit am Anfang. Es war so, nee, ich werde mit dir nicht mitfiebern, egal was passiert.
Ja, aber das kommt ja nicht schon ungefähr, ne? Also das ist,
ja, es wird erklärt.
Es kann einem ja nur leid tun, so quasi, ne? Also man erfährt ja quasi sehr viel dann über die troubled Elternhäuser der Jungs.
Ja. Außer bei Vern. Wie gesagt, der ist halt da, weil er ist, hat einen kleineren, dicken Bauch und nimmt einen Kamm mit.
Ja.
Ja.
Das sehe ich mich.
Ich auch. Ich hätte vielleicht noch an Essen gedacht, aber wie auch immer.
Ja.
Ja, bei Chris ist es dann das große Thema, dass generell ein großes Thema ist, dass sie die Grundschule sozusagen abgeschlossen haben und jetzt auf die weiterführende Schule gehen und da geguckt wird, wo kommen sie hin. Bei Teddy und Vern ist es relativ klar, dass die dann ja nicht unbedingt auf die, in den USA ist das Schulsystem ja auch noch anders, gerade in den 60ern. Sie machen nicht die College-Kurse, wie sie es in der Synchro gesagt haben, und Chris auch nicht, obwohl Gordy ihn ja immer sagt, du bist eigentlich clever genug. Aber er hat halt ein super schlechtes Elternhaus, die sind alle schon mega am Quarzen. Es gibt nichts Schöneres als eine Zigarette nach dem Essen. Und Gordy hat halt das Problem mit dem Tod seines Bruders, mit dem Verarbeiten davon und eben auch, dass seine Eltern furchtbare Menschen sind. Die Mutter kann dafür noch mal relativ wenig. Ne? 60er Jahre war mit Feminismus noch nicht so weit her. Aber der Vater ist einfach ein furchtbarer, furchtbarer Mensch.
Wenn der Mann halt sagt, dass er findet seinen Sohn scheiße, dann ist das so.
Yep. Und interessanterweise es gibt eine Traumsequenz von der Beerdigung. Mhm. Und ich war mir auch nicht sicher, hat er das jetzt nur geträumt oder war es einfach eine Erinnerung? Weil der Vater guckt Gordy einfach an und sagt, ich wünschte, du wärst gestorben.
Hm.
Und alleine, dass man das nicht weiß, ob das jetzt Realität oder Traum war, sagt eigentlich alles aus. Dementsprechend haben
wir. Er sieht das ja bei der Beerdigung. Und ich habe das halt immer so interpretiert, so dass er diesen Satz vielleicht wirklich zu ihm gesagt hat. Und ja, er verbindet ihn natürlich jetzt auch dann mit dem schlimmsten Ereignis, nämlich dann eben dem Abschied von seinem Bruder.
Ist halt, ja, also alle haben so ihre, ihr Päckchen zu tragen.
Mhm.
Und das, man merkt das dann auch während des Films, wie die damit umgehen und wie sie versuchen, damit klarzukommen und das zu verarbeiten. Ich fand allerdings über den gesamten Film so die Kombination aus den Jungs halt ein bisschen merkwürdig, weil es wird gesagt, die sind Freunde, aber die Art, wie sie sich necken und alles, war schon, ja, also waren jetzt nicht herzlich. Es war jetzt keine eingeschworene Gemeinde, was ja auch durchaus am Ende ein Thema ist. Wenn dann gesagt wird, so, ey, ich habe die beiden anderen, die waren dann auch irgendwann nur noch weitere Gesichter auf dem Pausenhof. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, waren wir mit 12 ähnlich bei der Auswahl unserer Freunde, dass wir uns einfach da wenig Gedanken drum gemacht haben? Wahrscheinlich.
Naja. Ich glaube schon tatsächlich, ja. Also ich meine, letztendlich, vielleicht hatte mal niemanden, der noch so, also den man vielleicht wirklich so mit durchgezogen hat. Geht es auch wirklich so Kindergartenfreunde, die man dann irgendwie durchbegleitet, aber letztendlich sind es dann doch meistens die aus dem Umfeld, ne? Irgendwie eigene Schulklasse oder und wer dann am ersten passt, der kommt in den Kreis.
Ja. Sehr interessant oder witzig fand ich, dass ich habe den auf der Deutsch, in der deutschen Synchro gesehen.
Hm, ich jetzt auch nochmal, ja.
Auf Prime. Und dass als Gordy das Proviant kauft, dass gesagt wird, dass sein Bruder ja Fußball gespielt hat. Und ich bin mir relativ sicher, dass er kein Fußball gespielt hat, sondern dann eher wahrscheinlich Footballspieler war. Naja. Zwischendurch haben wir immer mal ein, zwei kleinere Episoden mit der Bande von King, den Snakes, wenn ich mich nicht ganz täusche. Was ja auch mit hoffentlich sterilisierten Messern sich in die Haut ritzen. Die verrückten Bastarde.
Ja, mit Rasierklingen. Das ist halt auch so eine Szene, ey.
Why? Aber naja, Jugendbanden, ne? Verrückte Kiddies. Und dass King definitiv an der Waffel hat, merkt man spätestens bei der Rennszene, wo er einem Holzlaster nicht ausweicht.
Einen Deadunfall baut.
Ja. Einfach ein grundsympathischer Typ. Super. Aber
total.
Kiefer Sutherland ist ziemlich gut in der Rolle. Das war schon sehr unterhaltsam.
Das stimmt, ja. Und übrigens, weil du es eben gesagt hast, also das mit mehr wegen Fußball, das ist ja sogar, das sagen sie sogar öfter. Und sie sagen immer Fußball. Und ja, genau, du hast schon recht. Also das ist natürlich eigentlich Football, ja.
Er war Angreifer.
In der deutschen Synchro leider etwas abhanden gekommen.
Macht ja auch, also ist ja für die Geschichte eher unwichtig. Aber
ist es auch, ja, aber
ich fand es witzig, ich fand es niedlich.
Ist Tatsache vielleicht dachte man sich auch in der Synchro, ja, nach dem Motto, Fußball kann die Deutschen eher, ne? Nehmen wir Fußball.
Eben, genau das glaube ich nämlich auch.
Bei dem älteren Film.
Und sie gehen halt diese Gleise längs und haben so ein paar Episoden, manche ein bisschen niedlicher, manche spannend, zum Beispiel das mit der Brücke war super inszeniert. Und da verliert Vern auch seinen Kamm. Ich habe sehr um den Kamm getrauert. Und eines Abends sitzen sie dann am Lagerfeuer und Gordy erzählt eine Geschichte. Und das ist die gekürzt wurde. Nicht komplett, allerdings wurden wohl von den Kotz-Szenarien einiges rausgenommen. In der TV-Ausstrahlung damals.
Ach, krass.
Also das ist auch nur das, was ich jetzt bei der OFDB nachgelesen habe. Aber ich fand's irgendwie nett und sympathisch. Und ich musste halt so grinsen, weil ja, es ist genau die Art der Geschichte, die ein 12-Jähriger seinen Kumpels erzählen würde. Ist halt nicht spannend oder so, sondern einfach nur eklig. Und ich habe den mit meiner Verlobten gesehen. Und das hatte sie vorher schon ein, zwei Mal gesagt. Aber das meinte sie auch. Ich hoffe, wenn wir Kinder haben, sind's keine Jungs. Und das war da, da konnte ich ihr einfach nur zustimmen. Interessant.
Wobei ich glaube, es ist egal, beide Geschlechter machen als Kind irgendeine Scheiße und dann ist es halt eine andere. Ja.
Was ich hier ganz niedlich fand, einfach weil ich die Stimme ja so unfassbar schön finde, der jüngst verstorbene Benjamin Völz spricht da den einen Bürgermeister, der dieses Kuchenwettessen anmoderiert und sofort hat man hat sofort Captain Blaubeer vor Augen.
Ist immer so ja, cool. Ja, total, sowieso sehr spannende Synchrostimmen, ne? Auch hier ja. Drei Fragezeichen und so, ne?
Ja, ja Oliver Rohrbeck spricht Verns Bruder.
Ja, man, das ist auch cool.
Es ist halt Mitte der 80er und es ist dann halt dieses, so hat Justus Jonas mal geklungen. Stimmt, ich erinnere mich. Und ja, dann kommt es noch, diese Blutegel-Szene. Die war auch so, ihr seid einigermaßen clever und also sie wollen eine Abkürzung nehmen und gehen durch den Wald, anstatt den Schienen weiterzufolgen. Und da ist halt ein Sumpfgebiet. Und Chris stochert so ein bisschen mit Nass vor und sagt, ha, es ist flach. Schmeißt den Stock weg und sie fallen da rein. Und anstatt einfach wirklich, okay, wir machen das jetzt sehr schnell, fangen sie ja noch an drin zu spielen. Und ach, ist das lustig. So, ich würde einfach alles zusammenziehen. Das hätte es auch damals schon. Und dann bemerken sie, hey, wir sind voller Blutegel. Und Gordy sieht auch, er hat einen Blutegel am Pillermann. Oder an den Eiern, wie sie sagen. Ich vermute, das ist auch das, was dann in der Vormittagsausstrahlung bei TNT irgendwie rausgeschnitten wurde, weil sie sagen relativ häufig Eier und so und Schnickschnack.
Ja, auch bei dem Schrottplatz mit dem Hund.
Ja, genau. Ja, und dann finden sie tatsächlich die Leiche und fast zeitgleich, nur ganz kurz später, kommt halt King und die Bande. Und das ist dann der stärkste Spannungsmoment des gesamten Films. Schön im Finale, wenn dann King sagt, so, ihr verpisst euch. Was er allerdings nicht mit eingerechnet hat, dass Chris von seinem Vater eine Knarre geklaut hat und Gordy die in die Hand nimmt und sagt, King, du gehst jetzt bitte. Und schafft es tatsächlich, ihn so lange oder so intensiv zu bedrohen, dass er das auch wirklich macht. Und es war, der gesamte Film hat ja im Grunde genommen darauf hinauslaufen, wie sich die Jungs emanzipieren und wie sie erwachsen werden. Und das ist so ein schöner Drehmoment für eine Figur, in dem dann gezeigt wird, okay, das ist jetzt der Punkt, wo der aus dem Jungen ein Teenager wird. Und das fasst diesen Film eigentlich auch so insgesamt sehr, sehr schön zusammen. Übrigens, weil mir das auch noch ein Bekannter gesagt hatte bei Twitter, Grüße an Martin an dieser Stelle. Wusstest du, dass es in Pokémon Rot, Blau und Gelb eine Anspielung auf Stand By Me gibt?
Habe ich auch gelesen, aber nein, wusste ich nicht.
Am Anfang, bevor du startest und den Fernseher anguckst, dann schaut Red sich einen Film an, bei dem vier Jungs über Bahnschienen gehen.
Obviously, ja.
Fand ich ganz niedlich. Möchtest du noch was sagen? Sonst würde ich, glaube ich, einfach so meine Einschätzung mal wiedergeben.
Hast du Fragen? Sonst nichts mehr hinzuzufügen eigentlich. Also ich bin gespannt jetzt, wie du dann die Zwischentöne jetzt rausliest und was dann für dich vor allem bei rumgekommen ist. Bei deinem, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr melancholischen Film, der ja theoretisch einem auch irgendwie nahe gehen kann, berühren kann, wie auch immer. Bin sehr gespannt, ob das bei dir funktioniert hat. Mhm.
Richtig nahe gegangen ist er mir nicht. Und richtig berührt hat er mich auch nicht. Ich habe mitgefiebert, weil die Figurenzeichnung ist sehr, 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 sehr gut. Auch es sind einfache Mittel mit den Eltern und allen möglichen, wie gezeigt wird, was diese Jungs durchmachen müssen. Aber es hat in den meisten Fällen, gerade bei Gordy und bei Chris, halt funktioniert. Auf der anderen Seite bei Teddy hat es, wie gesagt, für mich so gar nicht geklappt. So, ja, sein Vater ist verrückt und das macht ihn fertig und er sieht ihn ja trotzdem immer noch als Helden, der die Normandie gestürmt hat.
Der die Normandie gestürmt hat, genau.
Aber das ist halt, ja, catcht mich halt so null. Dementsprechend hatte ich dann aber Gordon und Chris, an die ich mich hängen konnte und die einfach zwei enorm spannende Figuren sind, die auch einfach von Will Wheaton und River Phoenix sehr, sehr gut dargestellt werden. Und das hat mich dann auch durch den Film gezogen. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier mit weinenden Augen saß, was ja durchaus häufiger vorkommt eigentlich bei Filmen. Aber ich fand den Streifen durchweg schön und gut und spannend und musste auch das ein oder andere Mal wirklich laut lachen. Und das ist schon so viel mehr, als ich das bei Ferris Bueller oder bei Breakfast Club einfach hatte. Und dementsprechend würde ich sagen, das ist von diesen drei Klassikern, so aus den Dingern, bisher für mich echt der beste Film ist. Es ist so, der zieht an einem vorbei. Der geht Stunde 30, Stunde 40 und am Ende macht man den aus, hat ein grinsendes Gesicht und denkt sich, das war ein sehr schöner Film. Er hat jetzt bei mir allerdings bisher noch nicht wirklich mehr bewegt. Und ich weiß nicht so wirklich, woran das liegt. Vielleicht ist es dann auch dieses, ja, dieses 60er-Jahre-Setting, bei dem Menschen einfach scheiße waren, das mich so ein bisschen angenervt hat. Aber ansonsten, ey, auch heute noch ein wirklich, wirklich fantastischer Film, den jeder entspannt gucken kann und vielleicht sogar auch gucken sollte.
Sollte, weil?
Filmhistorie. Es ist ein Klassiker. So. Und das okay, auch völlig aber, zu Recht.
Aber jetzt so rein aus Filmhistorie. Sag jetzt nicht, genau. Sollte man auf jeden Fall auch jetzt sehen, zum Beispiel, um sich an seine Kindheit zu erinnern, zum Beispiel.
Nee, das hatte ich halt so gar nicht. Also, mich hat
es. Warst du früher vielleicht kein Abenteurer?
Nö, vielleicht nicht, aber mich hat es halt nicht in Nostalgie versetzt. War es dann bei dir anders? Oder ist es bei dir anders?
Ein bisschen, also ist nicht komplett, aber für mich ist es auch kein Film, wo ich jetzt irgendwie total aufgelöst da sitze oder so. Ich finde, der geht schon auf einer relativ schwungvollen Ebene irgendwie runter, auch wenn er schwere Thematiken drin hat. Aber der Film jerkt da jetzt ja auch keine Tears so. Vielleicht höchstens am Ende dann eben mit dem verstorbenen Bruder, als dann eben der da aus Gordy alles rausbricht, so ein bisschen. Die Szene ist echt, die ist schön, wo auch getröstet wird, dann eben, nachdem sie Leichter gefunden haben, natürlich diesen Leichenfund mit dem Tod seines Bruders dann entgegensetzt, natürlich. Was nochmal alles hochkocht, die ist, finde ich, die ist sehr rührend. Aber sonst, was ich bei dem Film so mag, ist diese Unbeschwertheit des Ganzen. Das ist dir ja so schon, wenn du das aus heutiger Sicht betrachtest, irgendwie jetzt mit Ü30 so, die Zeit, wo du einfach mal sagst, mit deinen Kumpels, komm, wir gehen in den Wald einfach mal 2 Tage, juckt keinen, mit Campingsäcken, ich habe nichts zu tun sonst, das ist halt vorbei so. Und irgendwie ist es ja schon irgendwie trotzdem cool, so ein Throwback zu machen zu einer Zeit, wo du quasi einfach wenig Pflichten hattest und einfach gemacht hast, worauf du irgendwie Bock hattest. Das finde ich, dieses Gefühl davon, wie das war oder wie das sein kann oder überhaupt, das finde ich transportiert halt Stamp bei mir sehr, sehr gut.
Ja, aber ja, wie gesagt, hat mich da auch irgendwie nicht nach nostalgisch werden lassen und sagen, ah ja, damals war alles besser. So, fuck it, war es nicht.
Nee, ich sag nicht alles besser, aber
unbeschwerter.
War eine andere Zeit, ja.
Aber ja, also weiß nicht, habe ich nicht gefühlt.
Okay.
Möchtest du dann weitermachen? Weil Musik.
Nee, jetzt nicht mehr.
Musik spielt bei Stand By Me ja auch eine große Rolle. Das könnte ich nochmal sagen, ist natürlich fantastisch mit Lollipop, Lollipop und so weiter und so fort, diese ganzen Bängern. Und
plus natürlich der titelgebende.
Ja, das ist es nämlich.
Und Ausstieg.
Stand By Me wird halt häufiger während des Films mit einem Theme angeteased und dann am Ende läuft es dann und das ist natürlich, das ist sehr, sehr schön. Das ist auch einfach ein sehr guter Song.
Ich finde ja auch den Ausstieg dann aus dem Film, der ist ja trotzdem relativ düster auch, ne?
Ja.
Auch nochmal mit der Geschichte, wo er dann schreibt, ne, dass er noch abgestochen wurde und so und du bist so, okay. Den finde ich auch immer sehr, der kommt so abrupt dann, ne?
Nach dem Motto. Es wird ja vorher schon eigentlich angeteased.
Es wird geshadow-teased, aber trotzdem nicht so trotz. Ich finde das immer jedes Mal dann am Ende so, wenn man dann jetzt ein Zeilen von dem Buch oder so dann da schreibt, liest und dann sieht man eben auch dann so die Silhouetten verschwinden und Es reicht auch nicht einfach, dem Film zu sagen, wir haben es aus den Augen verloren. Nein, er muss noch mit einem Stich in den Hals sterben, so ich mir jetzt mal denke, okay.
Ja, aber es passt ja zur allgemeinen Grundstimmung.
Klar. Klar.
Würdest du denn den Song Stand By Me auf irgendeiner deiner Top 5 Listen packen?
auf welches Tape-Deck meinst du, ich es legen würde? Ja, vielleicht, wer weiß. Je nach Stimmung, ne? Je nach Sinn und vielleicht auch je nach dem, wer dieses Tape dann erreichen soll, mit meiner Top 5 drauf. Wenn ich ein melancholisches Tape für Filmklassiker-Freunde zusammenstellen will, dann wäre es sicherlich drauf. Aber gucken wir mal, was so generell meine Top 5 in diesem Film sagt. Meine Top 5 der Gefühle. Ich habe mir nämlich diesen Film angeguckt, der 14 Jahre später erschienen ist und wie gesagt, der auch dazu geführt hat, dass ich auf meinen sozialen Netzwerken ähnliche Kommentare bekomme wie du, nämlich High Fidelity. My store is called Championship Vinyl. Turn it off!
I can't fire them. I hired these guys for 3 days a week and they just started showing up every day. That was 4 years ago.
Aus dem Jahr 2000. Und es war natürlich auch so, dass ein Hörer hat sich direkt gefreut, weil der das nämlich schon ganz oft gefordert auch hat, dass wir den immer machen. Und ich habe dann auch gesagt, irgendwann kommen sie alle und jetzt ist es an der Zeit. High Fidelity 2000 von Stephen Frears, von dem guten Mann, habe ich tatsächlich auch sonst noch keine Filme gesehen. Ist der einzige jetzt, der erste und einzige bisher. Der hat Sachen gemacht, auch wie The Queen oder auch Philomena oder
dass mir der Name irgendwas sagt.
Hier Victoria and Abdu. Also der hat so sehr viel so Historisches. Und hier Florence Foster Jenkins, den hat er auch gemacht, genau. Habe ich aber alles nicht gesehen. Ist nicht so ganz mein Cup of Tea, was er sonst so macht. Aber ja, hier mit High Fidelity hat er eben, wie gesagt, auch einen modernen Klassiker geschaffen. Ich habe ihn jetzt geguckt bei Disney Plus. Wo er streamt im Star-Paket. Ansonsten gibt es den aber auch erstmal auf Blu-ray von Buena Vista Touchstone und der Film hat eine Freigabe ab 12 Jahren bei uns in Deutschland. Auf Letterboxd hat er eine 3,6 von 5, auf der IMDb eine 7,5 von 10. Und ja, worum geht's? Als der Plattenladenbesitzer Rob Gordon von seiner Freundin Laura verlassen wird, geht er seine 5 schlimmsten Trennungen aller Zeiten noch einmal durch, um herauszufinden, was falsch gelaufen ist. Während Rob seine ehemaligen Geliebten aufsucht, um herauszufinden, warum sie ihn verlassen haben, setzt er seine Bemühungen fort, Laura zurückzugewinnen. Ja, was habe ich erwartet? Ich kannte den Film selbstverständlich namensgebend, wusste, es geht um Musik. Das wusste ich auf jeden Fall, wusste, es ist eben auch Comedy in dem Sinne. Und von daher, ich habe einen lustigen Musikfilm erwartet. Mit ein bisschen Kitsch, vielleicht so ein bisschen Late-MTV-Style. Und ich hatte das
Late
irgendwie so...
Late-MTV 2000?
Naja, also Late-MTV für die 90s-Group, sag ich mal. Aus heutiger Sicht natürlich immer noch Peak-Zeit, so. Und ich hatte irgendwie so im Kopf, oder zumindest hatte ich das Anmaßen, ihn irgendwie so zu verordnen, dass er vom Typ Film auch so locker in die 80s gepasst hätte. Also das war so meine Erwartung, dass er älter wirken würde, als er eigentlich ist, weil er vielleicht auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Das war der Eindruck, dass ich von ihm hatte, rein durch Hörensagen, Szenen, Ausschnitte, Trailer, whatever. Ja, was habe ich denn bekommen mit High Fidelity? Also ich hatte zumindest schon mal recht, also Musik auf jeden Fall ist drin, check. Comedy ist auch drin, check. Kitsch ist ein bisschen drin, doch auch. Und MTV-Style, ja, durchaus, aber anders, als ich es angenommen hätte. Also geht halt hier um Rob, gespielt von John Cusack. Da haben wir ihn wieder. Kennt man natürlich. Bier und John Malkovich, Con Air, Zimmer, 1408 und so weiter und so fort. Hat ja wirklich tolle Filme gemacht. Heute leider auf dem Abstellgleis gelandet.
Läuft so ein bisschen in die Nicolas Cage-Schiene inzwischen.
Ja, aber in nicht unterhaltsam leider.
Ja.
Also die Filme, die er macht, sind schlecht und nicht unterhaltsam. Die Filme, die Nicolas Cage macht, sind schlecht und oft lustig zumindest. Oder obskur oder irgendwie absurd. Cusack hat sich wirklich da auf so ein Abstellgleis manövriert mit ganz, ganz kruden Produktionen, die er noch bedient. Sehr, sehr schade eigentlich, weil ich mochte ihn immer sehr, sehr gern. Gerade Con Air, für mich auch einer meiner absoluten Top-Lieblings-Action-Filme. Da sehe ich ihn immer gerne.
Ich wundere mich eh, warum ich den noch nicht bekommen habe.
Alles zu seiner Zeit, ja, von und zu. Jedenfalls, er ist Rob Gordon. Er steht den ganzen Tag in seinem Plattenladen rum, zusammen mit seinen Bros Dick, gespielt von Todd Lüso, gehört man auch The Rock oder auch Apollo 13. Und natürlich Jack Black himself als Barry. Und ja, die drei sind so ein Musik-Nerd-Trio, die eben natürlich voll für den Shit lieben. Die hören den ganzen Tag Platten in der Butze. Der Laden läuft allerdings nicht so wirklich gut. Ist halt so ein, ja, typischer, ich gehe rein und stöber mich ein bisschen durchladen, aber man merkt halt, dass die Leute natürlich jetzt gerade so auch dann 2000ern da bei ihnen nicht so, die wollen einfach sich berieseln lassen und nicht dann irgendwie da mit den Nerds zusammen sich durch die Platten wälzen. Und also so ein Liebhaberladen einfach. Und die drei nerden da halt irgendwie ohne Ende ab und zudem war Rob auch mal DJ vor einer gewissen Weile. Und generell ist er so ein bisschen unzufrieden mit seinem Leben, ist halt alles so, läuft alles so mittelmäßig halt, ne? Und er ist ein bisschen so auch neidisch auf Leute, die ein besseres Leben haben als er. Und ja, er wird gerne Dinge einfach ändern und ist ein bisschen abgefuckt so. Und zudem ist er auch ein Arschloch.
Ja. Und zwar nicht so knapp.
Ein unfassbares Arschloch. Da war ich kurz erstmal ein bisschen geschockt, muss ich zugeben. Man lernte halt erstmal relativ schnell so ein bisschen was über ihn kennen. Es gibt erst am Anfang erstmal ein bisschen so Flashbacks, wie er so in der Schule war. Und man hört ihn erstmal die ersten 10 Minuten des Films eigentlich nur über Brüste reden. Wie schön man die anfassen kann und was für tolle Formen die haben und dass die an Frauen dranhängen und dass das ja auch das Lebensziel ist, Brüste anzufassen. Und du denkst halt so, oh, okay, alles klar. Und dann lernst du relativ schnell, dass er eben auch kein Mensch für oder kein Mann für eine längere Beziehung ist, denn so nach und nach erfährt man dann eben, wie gesagt, auch da sowohl beruflich als auch im Liebesleben läuft es nicht so bei ihm, denn er, wir haben es in der Beschreibung gehört, zum einen schmachtet er halt seiner Ex-Freundin Laura hinterher, zum anderen hat er aber eben diverse Ex-Freundinnen gehabt, an die er sich irgendwie alle gerne mal zurückerinnert, und man erfährt dann eben im Film nach und nach, warum es denn mit diesen Frauen nicht geklappt hat. Und das ist dann so angefangen von, er steht bei einer seiner Verflossenen vorm Haus und sagt zum Beispiel zu ihr, ja, nach dem Motto, warum soll ich überhaupt mit dir ausgehen, mehr als fummeln passiert ja eh nie und geht. Und denkst die ganze Zeit nur, was denkst du dir eigentlich, warum du Single bist, du Affe? Man lernt ihn erstmal als nicht gerade wirklich sympathischen Charakter kennen, das muss man erstmal so sagen. Und ich
wird
war schon
auch
so,
nicht oh, besser während des Films.
Ich war schon so, okay, das ist jetzt die Hauptfigur, mit der soll ich mich irgendwie auseinandersetzen, identifizieren? Nope. Sehr schwierig, also erstmal an diesen Charakter ranzukommen. Dazu wählt der Film dann auch noch das Stilmittel der Fourth Wall, der vierten Wand brechen. Sprich, John Cusack spricht sehr, sehr häufig immer wieder in Szenen direkt zum Publikum und erzählt eben seine Standpunkte und was er gerade quasi in den letzten 15 Filmminuten quasi gelernt hat, oder ja, gibt's quasi ein Update immer wieder mal über das, was so passiert ist und wie er jetzt denkt und fühlt und bla bla bla. Finde ich, Fourth Wall geht klar, mag ich eigentlich auch ganz gerne das Stilmittel, muss aber sagen, jetzt auch hier in High Fidelity, so einen richtigen Mehrwert hat's eigentlich nicht. Es ist schon eher ein Gimmick.
Finde ich nicht, denn es greift eine Sache auf. Erstens, es ist eine Romanverfilmung. Das geschrieben von Nick Hornby. Der hat,
genau, der hat auch About a Boy gemacht und
genau,
so.
Genau, und Fever Pitch und ja. Und ganz viel in dem Buch dreht sich darum, dass er Sachen erzählt, halt aus seiner Perspektive, er ist ja der Erzähler. Und durch Gespräche mit anderen Menschen kommt halt eine komplett andere Sichtweise eigentlich auf die Dinge hinzu. Und das ist ja das, was in dem Film auch sehr häufig passiert, dass man am Anfang in den ersten 10 Minuten hatte er halt, und deswegen habe ich mich von ihr getrennt und dann ist das passiert und dann ist das passiert. Und wenn er dann aber mit diesen Leuten redet, dann merkt er, huch, ich habe das aber alles ganz anders irgendwie in Erinnerung. Und genauso wie irgendwelche Twist ist zu viel gesagt, aber einer der Gründe, warum Laura sich von ihm getrennt hat, das bekommt man ja dann von ihm mit. Und das hat nochmal irgendwie einen ganz anderen Impact, wenn er das in die Kamera sagt.
Ja, stimmt alles, verstehe ich auch. Ich muss aber sagen, ich finde halt Fourth Wall also bei Fourth Wall finde ich es spannend, oder ich finde es dann gut platziert, wenn ich als Zuschauer dann trotzdem irgendwie auch hinterfragt werde oder so. Oder ich verstehe, was du meinst mit dem, also es ist ja richtig auch, dass er teilweise konträre Dinge erzählt, als sie dann wirklich passieren, und du dann halt denkst, aha, okay, ne, ist halt wieder seine Wahrnehmungsverschiebung als Dude, der halt nur an Brüste denkt. Legitim, alles gut. Mir fehlt aber echt tatsächlich ein bisschen der Zuschauer wird gefordert.
Kein Haneke Funny Games.
Nee, das Level muss es ja auch nicht sein, aber zumindest tendenziell in die Richtung, dass du quasi, also ich finde, Fourth Wall macht wirklich nur dann Sinn, wenn du schon adressiert wirst, oder ich werde adressiert als Zuschauer, dann will ich, dass der Film mich damit irgendwo auf irgendwas herausfordern will oder auf irgendwas hinweisen will, oder ich soll irgendwas überdenken nochmal oder so, oder will mich irgendwie auf eine falsche Fährte locken. Aber dass quasi das, was er sagt und was dann wirklich gehandelt wird, das löst sich ja wirklich immer so schnell direkt wieder auf. Deswegen muss ich es halt sagen, so, ich fand es nett, aber jetzt so die mega Bereicherung für den Film, oder sagen wir es gleich ganz anders, es hätte auch der Film hätte auch funktioniert ohne das.
Ich glaube eben nicht, weil dadurch hat man ja erst diese sehr krasse, unzuverlässige Erzählerstruktur, die das Buch ausmacht.
Ja, aber die kann er mir ja auch im Off sagen. Der labert ja nicht nur ganze Zeit in der Fourth Wall, der spricht ja nicht ganze Zeit irgendwie auch in die Kamera mit Gesicht, sondern oft hast du ihn ja auch nur als Off-Text. Dann machst du halt im Off-Text irgendwie. Also wie gesagt, ich fand's nicht schlimm und ich fand's eigentlich auch gut, aber ich fand trotzdem insgesamt, fand ich dieses Fourth Wall-Ding jetzt hier nicht so stark eingesetzt, wie man das hätte umsetzen können.
Ja, ist ja fein.
Ja. Ansonsten, wie gesagt, ich fand halt die Szenen dann mit den Ex-Verflossenen oder den Verflossenen so rum, den Ex-Frauen, teils sehr lustig. Also du hast halt dann zum Beispiel eine Catherine Zeta-Jones hier als Charlie, so eine, ja, wie kann man es sagen, so eine richtig aufgesetzte, heute würde man sagen, so Ü30-Hipster irgendwie, die halt sich nur mit ihren irgendwie poschen Leuten am Abend Essenstisch versammelt und irgendeine komische, dubiose Scheiße erzählt. Und wenn er halt dann wirklich auch dann, also er lädt sich dann halt selber quasi nochmal ein zu ihr und dann sitzt dann da am Tisch, und wie er dann halt wirklich realisiert nach dem Motto so, okay, ich verstehe schon, warum ich hier eigentlich nicht reinpasse, während ich am Tisch langweilt und irgendwie die über Buddhismus philosophieren. Das hat schöne, skurrile, lustige Momente. Der Film hat aber tatsächlich so als Comedy gar nicht so den Impact, wie ich dachte. Also er ist schon witzig, hast mir einen Schmunzler, aber so richtig Comedy, also Lacher, gibt's jetzt keine richtigen. Wenn überhaupt, hast du natürlich so Comic Relief Charaktere wie so ein Jack Black natürlich, der halt an sich mit seiner Präsenz und seiner Art des Spiels irgendwie zum Erheitern bringt, aber es ist jetzt kein, wie gesagt, es gibt keine Gags in dem Sinne richtige. So, es ist eher mal eine skurrile Situation, oder du musst halt schmunzeln aufgrund der dämlichen Aussagen von ihm oder so. Und muss auch wieder sagen, Catherine Zeta-Jones, ne, die ist ja auch so weg einfach. Die hat ja auch in den letzten Jahren kaum noch irgendwas gemacht, was irgendwie namhaft ist. War ja auch wirklich auch mal gerade da so 90s, Anfang 2000er, war sie ja auch mal noch ein großer Name. Und ja, und ich muss sagen, der Film hat einen guten Flow. Also ich kam gut rein. der hat eigentlich keine Pausen, der läuft gut durch. Du hast halt dann ja auch diese diversen Ebenen, so ein bisschen das eben mit dem Musikladen und dass hier Jack Black, der Barry, will ja irgendwie auch Musik machen. Du denkst ja die ganze Zeit, halt der labert halt nur Scheiße, aber keiner weiß eigentlich irgendwie insgeheim, dass er voll der gute Sänger ist. Und dann so Sachen wie noch diese Side-Romanze von dem Dick irgendwie, der dann im Laden noch ein Mädel kennenlernt und so. Und
aber wie cute ist Dick eigentlich?
Ja, total. Er ist so richtig der Shy Guy irgendwie. Der ist cool, ja. Und wo auch so halt so ein Punkt, wo Rob dann immer weiter merkt, so, dass das trifft die natürlich auch dann, ne? Weil er probiert es irgendwie das ganze Leben lang irgendwie mit Frauen anzubandeln und dann so ein unscheinbarer Dude irgendwie, wie dann sein Kumpel Dick, schafft es dann irgendwie und wird dann irgendwie happy. Das sind so kleine Momente. Natürlich dann auch das mit den Skater Boys dann, wo Dick der CD verlegen will, nachdem er vorher noch draußen vor der Tür von einem ihrer Skateboys getroffen wird, sich erstmal über sie aufregt, 20 Minuten lang. Das sind alles irgendwie so nette kleine Nebengeschichten. Die Musik in dem Film halt, der ganze Musikpart, der ist zwar so ein bisschen allgegenwärtig, also du hast auch einfach mega, mega viele gute Songs in dem Film und es wird oft über Musik geredet. Die Musik selbst hat letztendlich aber doch auch gar nicht so den riesen Stellenwert. Also mit sich den ersten Stellenwert. Es wird zwar dann mit Musik auch verbunden, natürlich irgendwie Gefühle und Liebe und diesen Mixtapes dann und so weiter. Aber ich dachte tatsächlich, dass die Musik an sich auch noch einen größeren Faktor in dem Film macht. Aber auf jeden Fall, die Musik, die man auf jeden Fall drunter ist, cool. Fand ich auch geil, den Fun Fact. Irgendwie John Cusack wollte ja gerne Bob Dylan im Film haben. Der hat aber abgesagt.
Nimm an den nächstbesten.
Genau, und dann haben sie Bruce Springsteen genommen als ein Cameo, genau, bei diesem Auftritt. Fand ich auch lustig. Ich nehme auf den nächsten.
Wobei Bob Dylan zu dem Musikgeschmack von ihm besser gepasst hätte.
Also. Passt hätte, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das fand ich aber lustig. Und ich fand das geil, als sie einmal im Musikladen sind und diesen Dialog haben um Evil Dead 2. Wobei ich sagen muss, und ich habe sogar im Internet dazu Foren gesehen, da gibt es heiße Diskussionen drüber tatsächlich, da gibt es eine kleine Fangemeinden-Diskurs. Denn eigentlich das, über, also wie sie den Film beschreiben, über das, was sie da reden, passt eigentlich gar nicht zu Evil Dead 2, sondern zu Army of Darkness.
Ich habe den Dialog nicht mehr im
Ohr. Es geht halt irgendwie darum, dass das Jack Blacks Charakter sagt halt von wegen irgendwie so, er nimmt so Zitate irgendwie von Ex-Freundinnen, eins davon ist irgendwie von wegen you haven't seen Evil Dead 2 yet, so nach dem Motto, wie kann man nur? Und irgendwie darüber streiten sie dann eigentlich über eine Beziehungsgeschichte, aber erwähnen immer wieder halt Evil Dead 2 und von wegen so, ja, wir haben auch darüber gesprochen, wie doof es ist oder wie dämlich es ist, dass plötzlich der Typ, der in der Zeit zurückreist, im Mittelalter jetzt Schrotmunition herstellt. Und das ist ja eigentlich Army of Darkness. Es gibt zwar, also jetzt Evil Dead 2 endet zwar damit, dass mit dieser einen Szene, wenn Ash dann quasi durchs Zeitportal im Mittelalter landet, aber dann hört der Film ja auf. Und dass er dann Munition und sowas herstellt, das ist ja dann erst wirklich im Teil 3. Deswegen gibt es heikle Fan-Diskussionen. Es gibt ganze Reddits voll mit dieser Diskussion. Haben sie sich hier im Film vertan?
Quasi. Aber finde ich halt, es passt halt so perfekt, weil dieser Film bildet ja genau diese Form von Mensch ab. Und dass sich dann aber genau diese Menschen auf sowas versteifen und da Reddit-Threads zu existieren, es ist halt Art imitates life.
Total, ja, genau. Es ist ja wirklich ein Nerdfilm. Und ich musste halt auch bei diesem Plattenladen, wie gesagt, so ein bisschen so an Clerks denken oder auch so ein, oder auch den Musikladen bei Lords of Chaos, natürlich weniger düsterer Mucke hier, aber halt so ein richtiger Nerd-Fanladen, so, wo halt die Besitzer halt mehr abnerden und eigentlich den Laden mehr feiern als die Besucher.
Es ist halt eine meiner absoluten Lieblingsszenen oder Lieblingsmomente ist halt echt, wenn Dick zu ihm kommt und so, oh, du machst deine Plattensammlung neu. Wonach sortierst du denn? Und dann reden sie erstmal über die verschiedenen Vor- und Nachteile davon, wie man bestimmte Dinge sortiert. Und das war eben auch der Grund, bei dem ich meinte, so, ich glaube, dass dir der Film zusagen wird, einfach wegen der Art Menschen. Weil es ist halt, diese Sammler sind halt schon irgendwie speziell und ich würde dich spontan damit reinzählen.
Vielleicht.
Nicht in Musik, aber auf jeden Fall bei dem Film.
Bei Filmen. Nee, voll, auf jeden Fall. Das hat auch Spaß gemacht. Und dann muss ich halt sagen, dann so das letzte Drittel und die Auflösung des Ganzen, von wegen, dann natürlich kommt er wieder mit Laura zusammen, sie probieren es nochmal, das war ja dann fast schon sehr obvious. Und dann kommt dieser Punkt, ne, mein Leben war jetzt eigentlich perfekt und wir haben wieder tolles Zeit verbracht und wir sind auf dem Konzert und Jack Black singt wie ein junger Gott und alles super toll. Und dann kommt ja dieser Moment mit dieser Musikjournalistin. Mhm. Wo du jetzt als Zuschauer ja auch so ein bisschen diesen typischen Endplot nochmal erwartest. Er baut doch nochmal Scheiße und riskiert nochmal seine ganze gerade aufgebaute neue Beziehung und so. Und das deutet der Film ja auch an, definitiv. Also er flirtet ja so ein bisschen mit der im Laden und er soll ja dann so ein Tape machen und so. Aber tatsächlich fand ich dann dafür, dass das so ein bisschen der letzte Plot-Device ist, wo das Ganze nochmal so ins Wanken kommen könnte, spielt er den halt überhaupt nicht aus. Also das Lernen von Rob, der irgendwie mit dem ganzen Film eigentlich schon so als Chauvi-Arschloch eingeführt wird, der dann anhand von eben seiner wiedergewonnenen Liebe 180-Grad-Wendung macht und sein Leben jetzt versteht und alles jetzt ist klar, was er immer falsch gemacht hat und er ist jetzt der Good Guy hoch 20, dem dann quasi so ein Bait hinzuwerfen, dieser Musikjournalistin, die A, sein Ego streichelt und B, wahrscheinlich gar noch mehr streicheln würde, den Plot dann wirklich nur mit so einem plötzlich sehr selbstbewussten und todessicheren Rob Gordon, der jetzt nur noch diese eine Frau kennt, sofort abzuwatschen, daraus nicht mal das Potenzial überhaupt aufkommen zu lassen, dass du denkst, er könnte der jetzt nochmal Scheiße bauen, das fand ich schon fast zu einfach. Also klar, nee, es ist doch so. Er wird mir eigentlich die ganze Zeit so eingeführt und dann plötzlich kommt so der typische, die Frau hat ihm jetzt gezeigt, wie das Leben zu laufen hat und er ist quasi geheilt von seiner Fremdbrustsucht, was er ja quasi auch genauso sagt im Dialog, von wegen, er hat es verstanden, warum er immer so viele andere Frauen wollte, weil da gibt's halt keine echten Probleme. Wenn ich nach Hause komme, sehe ich halt deine Wäsche auf dem Wäscheständer und bei anderen Frauen halt sehe ich die Wäsche nur im Körper. So. Ja, obviously, natürlich. Rosa-rote Brille und so, klar. Mhm. Und aber so das Learning von ihm, das kommt dann halt auch so schnell und der Film, wie gesagt, lässt dann sogar eben den letzten den Edenapfel so, ne, für ihn nochmal, die letzte Versuchung, die ist ja schon quasi wieder vom Tisch, bevor sie aufgekeimt ist. Das fand ich halt irgendwie, also ja, offensichtlich will der Film da auch gar nicht weiter drauf eingehen und will das dann auch seichter enden lassen und Happy End so, aber das fand ich dafür, dass der Charakter wirklich ganze Zeit so als Flirt für Sex besessen und relativ einfach gestrickt im Hirn, was die Betrachtung von Frauen angeht, fand ich den Ausstieg dann mit der Sache dann fast schon zu lasch und da gab es ja überhaupt keine Reibungspunkte mehr oder irgendein Konfliktpotenzial so. Aber gut, wollte der Film halt scheinbar auch gar nicht mehr erzeugen, ja. Aber ja, das fand ich irgendwie ein bisschen zu kurz gekommen dann.
Generell würde ich dir da, also das mit der Musikjournalistin fand ich jetzt nicht schlimm, aber generell so dieses, alles, sein Learning über den gesamten Film führt ja letztendlich dazu, dass er mit Laura wieder zusammenkommt. Mhm. Aber das war dann irgendwie zu schnell. Also wie er, dass er sie dann wiedergewinnt, das war mir irgendwie, ja, Da würde ich dir zustimmen, dass du hast nicht so wirklich das Gefühl, dass er das, was er lernen soll, verinnerlicht hat, um halt diesen Figurenwandel zu vollziehen, um sein Want zu erfüllen.
Ja, und er muss doch ganz relativ wenig Mühe geben. Das ist ihm, also, er ist quasi auf den Plan getreten, erst so, nee, dann doch, dann hat sie ja noch einen Freund, dann ist er irgendwie abgehauen, dann gab's, wer ist nochmal gestorben, dann ist auch ihr Vater, glaube ich. Ja,
genau.
Und dann so ein bisschen durch diesen, durch den Verlust, durch das Verarbeiten, dann haben sie sich getroffen und dann haben sie Sex gehabt und dann fahren sie zu ihrer Mutter und dann sagt er noch so, ja, jetzt geh mal deine Mutter trösten irgendwie. Und dann sagt sie nämlich so, ja, nee, aber ich will nicht weg von dir. Ach, wie romantisch. Das fand ich auch so ein bisschen, also das war dafür, dass darauf aufgebaut wird, dass er lernen muss, dass kein Arschloch mehr zu sein, war mir das dann irgendwie, das war alles ein bisschen seicht. Da gab es mir, also wie gesagt, die Scherwege wäre natürlich gewesen, sage ich ja, wenn am Ende irgendwie der Seitensprung noch irgendwie zumindest fast passiert wäre und sie hat das, wie keine Ahnung, die Laura jetzt noch mitbekommen oder, ne, also andere Filme hätten daraus dann nochmal so ein Twisty Ende gemacht, wo nochmal alles auf der Kippe steht. das hat der Film jetzt hier gelassen, so ist okay, aber ich fand insgesamt, ja, war es mir zu seicht, wie diese Lernkurve von ihm vonstatten ging. Mhm. Gerade weil er es am Anfang wirklich so festgefahren ist in seinen Ansichten über Frauen. Ja. Aber ja, letzten Endes trotzdem, es ist ein guter Film, er hat mich unterhalten, er wie gesagt, er hat ein gutes Pacing, es hat auch so eine gewisse Leichtigkeit dabei, wie gesagt, in manchen Punkten vielleicht zu viel Leichtigkeit, aber insgesamt so als Film, den man einfach gut weggucken kann, der ein gutes Timing hat, der gut besetzt ist, gute Musik natürlich, schöne Themen an sich. Wie gesagt, ich fand Rob als Charakter halt zu, also mit dem kann man halt Schwierigkeiten haben oder sollte man Schwierigkeiten haben. Er ist halt einfach kein so guter Typ eigentlich. Von daher so ein bisschen Vorsicht geboten mit ihm natürlich, aber gleichzeitig die Situation, in die er dann irgendwie dann da auch nochmal flashbackmäßig reinkommt, irgendwie auch hier und da was zum Schmunzeln dabei. Und ja, also ein guter Film, den ich gerne geguckt habe, ganz den Modern Classic Hype fühle ich nicht so ganz. Ja. Dafür hat er mir dann doch irgendwie doch hier und da ein paar Ecken gehabt, über die ich gestolpert bin.
Ja, kann ich verstehen. Weil du da eben gerade nur kurz drüber geflogen bist. Du hast Tim Robbins gar nicht erwähnt.
Oh ja, natürlich. Als geiler, was ist er?
Hippie. Yogi.
Yogi-Hippie. Eine Mega-Szene auch, wo er in den Laden zu ihnen kommt und ihn so belehren will. Er ist ja der Freund von Laura, ne?
Freund.
Ja, Yogi halt. Yogi with Benefits. als er in den Laden kommt und Rob so belehren will, dass er sich doch bitte von ihr fernhalten soll. Und er sich dann im Kopf so irgendwie 3-4 Szenarien ausdenkt hintereinander, wie er den irgendwie zusammenschlägt. Du weißt jedes Mal nicht, ist es jetzt wirklich passiert oder ist es nur nach wie vor nur Tagträumerei. Das war sehr witzig, ja. Wo Jack Black ihm mit dem Telefon die Zähne erst ausschlägt und dann treten sie irgendwie auf ihn ein. Ja, das war cool, ja. Und er halt echt dieser schlechten Perücke und so, aber so absichtlich schlecht halt, das ist ja sehr, sehr witzig. Sehr, sehr witzig. Und auch Dings war auch dabei, fand ich auch sehr lustig. Joan Cusack war auch dabei. Das ist ja die Zwillingsschwester von John Cusack und die hatten wir ja auch hier im Podcast in meinem sehr liebgewonnenen Danke nochmal an dich für diese Folge. Perks of Being a Wallflower. Da war sie ja auch dabei, ja.
Stimmt.
Also wie gesagt, insgesamt sehr solider Film, hatte meinen Spaß, mit Ecken, ganz den Klassiker, sehe ich nicht, aber trotzdem gerne geguckt.
Sehr schön, immerhin. Ich habe das Buch damals im Englischunterricht gelesen, das war eines der wenigen Bücher, was ich wirklich sehr, sehr gerne in der Schule gelesen habe.
Okay, ja gut, kann beim Stoff mir aber vorstellen.
Und in dem Zuge haben wir halt auch dann den Film gesehen.
Hat der für das Buch den gleichen Fokus denn?
Ist also jetzt noch, also dadurch, dass man halt viel mehr von seinem inneren Leben mitbekommt, soweit ich mich erinnere, ist es noch mehr introspektiver und es ist halt genau dieses, ich habe das so gesehen und dann werden ihm ganz andere Dinge gesagt. Und
er sagt,
scheiße. Halt ja, okay. Dieses Thesis, Antithesis und dann Synthese, Gedöns.
Ich glaube halt, das kommt im Buch auch noch besser rüber. Mhm. Ich fand das im Film so ein bisschen, ja, ein bisschen verschenkt, bisschen, hätte man anders vielleicht mal ein bisschen besser aufgreifen können. Aber ja, glaube ich, klar, hat man im Buch durchaus viele Möglichkeiten, das auszuweisen. Klar.
About a Boy ist dann immer noch der bessere Nick Hornby-Film. Den haben wir auch lange nicht gesehen.
Den kenne ich nicht. Ich höre den Stift so, Notiz.
Ja, nee, ich habe dafür eine Notes-Liste auf meinem Handy.
Sehr schön. Na gut, dann haben wir es für heute mit den Filmen. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Schaubefehlen fürs nächste Mal. Willst du anfangen?
Kann ich gerne tun. Boy ist aufgeschrieben.
Und kommt direkt, nein.
Nein, ich vergesse sowas immer sofort. Deswegen lieber schnell aufschreiben.
Ich habe mir auch Conner aufgeschrieben.
Das ist ein Film, den habe ich durch die Bloggerzeit kennengelernt. Und ich glaube, es war eine meiner allerersten Rezensionen damals. Dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, den auf deiner Watchlist zu sehen. Und ich freue mich nämlich, ich habe den bisher auch nur zweimal gesehen, insgesamt den dann auch mal wieder in den Player zu schmeißen. Die DVD steht hier nämlich noch.
Sekunde.
Mach das Skype-Fenster auf.
Ja, Skype-Chat ist wieder pure Freude. Ott Thomas. Was war das denn noch?
Eine Dean Koontz-Verfilmung mit Anton Yelchin, möge er in Frieden ruhen, in der Hauptrolle. Und genretechnisch, ja, werden wir mal sehen. Aber er war auf deiner Watchlist. Ich vermute mal, es ist genauso wie bei mir. Ah, ich habe von einem Film gelesen. Watchlist. Und dann 2 Jahre später irgendwann mal wieder was.
Lief der auf dem Fantasy-Filmfest vielleicht?
Ich glaube, der ist aus 2013. Fragst du mich jetzt Dinge, ob der auf dem FFF lief?
Ich meine lief auf FFF und ich habe den damals verpasst und deswegen habe ich ihn gewatchlistet, aber er sah so scheiße. Ach, der, genau, von Stephen Sommers, ne, von dem Mumie-Regisseur. Oder der spiked aber auch in den Wertungen hier bei Letterboxd in meiner Liste, habe ich mal gespannt.
Ja, kann ich mir
Von
vorstellen.
1 bis 4 alles dabei.
Ja. Soll ich dich schon spoilern, auf welchem Spektrum ich da bin?
Ich sehe es schon, dreieinhalb.
Ja, ich mag den. Ich mag
Das
den ganz
Plakat ist wirklich kackenhässlich.
Ja, das, was ich
Wenn ich das
rausgesucht
Plakat,
habe,
das
ist
du mir
echt.
geschickt hast, wenn ich das irgendwo sehen würde, würde ich sofort denken, das ist halt irgend der letzte Amateur-CGI-PS2-Scheiß-Film.
Ja, wenn ich mich recht entsinne, ist das CGI auch eher so meh, aber naja, ich sag's mal so, das deutsche DVD-Cover ist deutlich hübscher.
Na gut, bin gespannt. Ott Thomas dann. Bei mir 2013. Du guckst einen Film, nächstes Mal, fürs nächste Mal. Da habe ich extra mal geguckt. Der ist bei Prime, aber leider nur zu leihen, aber immerhin ist er verfügbar. Aber ich muss ihn dir geben.
Muss ich meiner Verlobten halt wieder Geld überweisen, aber ja.
Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das ist es wert. Das ist es wert.
Schauen wir mal.
Ein Film, den ich auch sehr lange nicht mehr gesehen habe und den ich eben wie bei dir auch gerne nochmal gucken möchte, um jetzt nochmal aufzufrischen, ob ich dem auch heute noch 3 Sterne geben wollte oder wie alle anderen auf Letterboxd einen.
Oh ja, das klingt fantastisch.
Du guckst fürs nächste Mal diesen wundervollen Film.
Was zum Fick? Bud und Doyle.
Der heißt im Original Biodome.
Nie davon gehört. Kenne ich gar nicht.
Das ist
Weil
gut.
es ist so klar, es ist so typisch, ne? Nachdem wir jetzt zwei halbwegs Kanon-Klassiker haben, sind es jetzt so die absurdesten der absurden Filme, die wir hier haben.
Der,
Biodome, sagst du? Heißt der auf,
ja
ja.
genau, ist mit Pauly Shore in der Hauptrolle und mit Stephen Baldwin.
Total bio garantiert schädlich.
Er hat eine 2,0 bei Letterboxd auf jeden Fall.
Amazon.de sind bei 4,7 von 5, also.
Ja, das sieht man wieder die Diskrepanz. Es geht um zwei Typen, die sich in so ein Biolabor einschließen lassen und nur Scheiße machen. Und das auf einem Humor-Level so von einem infantilen Zweijährigen.
Geil. Rotten Tomatoes 4%, wird gut.
Ja.
Hab Bock.
Ja, und ich glaube, du wirst einen Ohrwurm haben, aber darüber reden wir nächstes Mal.
Ich wollte gerade sagen, es ist aber wahrscheinlich nicht hier Smash Mouth All-Star. Aber es würde so passen irgendwie.
Nee, sie haben quasi einen eigenen Song und den. Ja. Den
Wow.
reden wir nächstes Mal. Mein Lieblings-Letterboxd-Review zu dem Film ist übrigens: I've never seen an Ingmar Bergman-Film, but I've seen Biodome. Und das sagt eigentlich alles über diesen Film, ja.
Das wird dann auch auf mich zutreffen. Spannend.
Same. Ich bin gespannt, wann der erste von uns sich mal freiwillig an so Ingmar Bergman oder Godard-Klassiker wagt, damit wir sie im Schaubefehl überhaupt vergeben können. Das wird spannend.
Ja, ich glaube, das dauert noch.
Genau,
Irgendwie.
lieber erstmal Biodome und Ott Thomas ist viel wichtiger.
Ja, eben. Also man muss ja Prioritäten haben. Oh, ich freue mich jetzt schon auf die Discord-Kommentare.
Das wird sehr gut. Wo hast du schon gecheckt? Wo kann ich Ott Thomas gucken?
Habe ich nicht gecheckt. Ich habe ihn auf DVD hier.
Das ist immer gut, dass man es gar nicht checkt. Oder ist gar nicht zu leihen im Internet, das ist gut.
Ja.
Man kann ihn kaufen für 8 Euro.
Ich schicke dir sonst die DVD.
Na, alles gut. Das kriege ich irgendwie hin.
Subi.
Gut, dann nächstes Mal Odd Thomas und Bud und Doyle, beziehungsweise Biodome. Das wird wunderschön. Ich sehe gerade, Patton Oswalt ist sogar und Willem Dafoe in Odd Thomas. Wahnsinn. Ein cooler Mix mal wieder, sehr schön, freue ich mich sehr. Wird ein bisschen, glaube ich, ein bisschen albern nächstes Mal, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Und wir bedanken uns an der Stelle auf jeden Fall, wie üblich, fürs Zuhören bei der heutigen Folge. Wir sind dann in 2 Wochen wieder da. Kommt auf unseren Discord, wenn ihr mit uns schnacken wollt. Ansonsten folgt bei Social Media, wenn ihr keine Updates verpassen wollt, und abonniert uns bei Spotify und Co. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Tschüss.
Macht's gut.